Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Es geht bei uns ja gerade Schlag auf Schlag im Wochenabstand, hauen wir hier die Podcast-Folgen raus und sind damit schon fast im Frühling und damit in unserem heutigen Thema auch schon fast angelangt.
Ganz hervorragende Überleitung, da würde ich mal euch alle und auch dich, Christina, fragen, habt ihr denn schon gekärchert?
Ich hätte gerne gestern, als mein Keller mit Wasser voll lief.
Oh no. Für alle, die jetzt vielleicht schmunzeln, kärchern ist tatsächlich ein Verb, das sich im Duden wiederfindet und bedeutet mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Aber natürlich habt ihr wahrscheinlich alle im Kopf, wo das Verb eigentlich herkommt, nämlich vom Unternehmen Kärcher.
Ja, und das ist eindeutig keine Schleichwerbung an der Stelle, sondern irgendwie freuen wir uns halt über diese Wortspielerei. Und ich habe auch noch nie, glaube ich, mit einem Unternehmen gesprochen, das ein eigenes Verb im Duden geprägt hat. Obwohl, doch, mit Google haben wir auch schon gesprochen.
Stimmt, googeln ist natürlich Googlen auch so ein Phänomen.
Ja. Ja, bevor wir jetzt alle Markennamen raushauen, will ich sagen, es geht also natürlich heute um das Unternehmen Kärcher. Unser Gast kommt von Kärcher. Wir haben jetzt nicht über Hochdruckreiniger natürlich
sondern
mit ihr
über,
gesprochen.
Den will ich schon ganz lang bringen, über Hochdruck lernen.
Oh ja, stimmt. Ah ja, stimmt, das wolltest du ja. Also jetzt aber auch nicht die Powerbetankung.
Nein, sondern
Nein, über Lernempowerment haben wir gesprochen. Eine ganz starke Überleitung.
Okay, dankeschön.
Hast du dir eigentlich die ganz genau vorher so zurechtgelegt?
Ja.
Oder bist du die schon da? Also.
Klar.
Und es ging darum, wie es denn gelingt, das Lernempowerment im Unternehmen zu fördern. Das heißt, wie bekomme ich denn meine Mitarbeitenden dazu, dass sie dann auch wirklich lernen wollen, selbstbestimmt lernen, da ihre Kompetenz im Lernen weiterbilden können, mit Sinn und Selbstbestimmung lernen.
Und gesprochen haben wir dafür mit Judith Benecke. Sie ist Senior Director für den Kärcher Campus der Weiterbildungsakademie des Konzerns für Reinigungsgeräte mit Sitz in Winneden. Und sie ist damit global verantwortlich für Learning und Training.
Ich glaube, dass der Purpose oder der Sinn über allem steht und der alles andere auch befeuert. Und Sinn oder Nutzen auch, das ist das, wo ich direkt spüre, ob sich die Zeit, die ich da investiert habe, gelohnt hat. Und wenn ich das habe, das befeuert mich, das immer wieder zu tun und für das nächste Problem oder für das nächste auch wieder zu tun. Und das ist so eine systemische Sicht, wenn die Führungskraft mich eben da auch noch bestärkt, dass das für mich Sinn macht, das mir raufzuschaffen, dann habe ich da noch mal eine Motivation.
Insofern sage ich nur noch ab ins Gespräch.
Gespräch. Gespräch.
Hallo, heute hier bei uns im Podcast. Liebe Judith, schön, dass du remote bei uns dabei bist heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hatten schon ein Vorgespräch, darf ich ja den HörerInnen verraten. Und seitdem überlege ich, wie wir eigentlich in dieses Gespräch einsteigen, weil ich so viele Themen habe, dass ich irgendwie Angst habe, wir kommen gar nicht alle in allem durch. Und dann habe ich aber tatsächlich diesmal so lange über den Einstieg nachgedacht, dass ich so eine richtige Frage vorbereitet habe, die ich sozusagen vorlesen muss, fast wie unsere Ausstiegsfrage, die ich dir jetzt am Anfang einfach mal stelle. Als Leiterin des Kärcher Campus, wo verortest du denn eure Mitarbeitenden heute? Bei den selbstorganisierten Lernenthusiasten, bei den abwartenden Lernkatalogstöberern oder bei den Learning by Doing Pragmatikern? Ich bin eben auch so ein bisschen stolz, dass mir diese Begriffe so eingefallen sind.
Das klingt wirklich wie so eine Quizfrage, A, B, C oder D.
Genau.
Nur, dass dir fehlt.
Für was entscheidest du dich und wo wollt ihr denn hinkommen?
Also ich entscheide mich einmal für alles, weil wir haben natürlich die Enthusiasten, die so die neuen Trends aufsaugen und sofort vorne ran mit dabei sind. Wir haben die Stöberer, die mal schauen, wenn Zeit ist sozusagen. Und wir haben auch die Pragmatiker, die sagen, okay, jetzt brauche ich ganz gezielt irgendwas und schaffe mir das drauf, auf welchem Weg auch immer. Also das haben wir, glaube ich, alles.
Und wollt ihr euch?
Ist auch gut so.
Aber wollt ihr euch noch mehr in eine der Richtungen hin entwickeln oder ist davon irgendwie eins mehr so das Zielbild?
Also ich bin ganz nah bei den Pragmatikern, ehrlich gesagt. Also ich finde es super, wenn man enthusiastisch lernt. Ich gehöre da selber dazu und habe da auch große Freude dran. Gleichzeitig, und da habe ich den Unternehmerblick, bin ich auch dankbar, wenn Leute genau das lernen, was sie für ihren Job brauchen, um den noch besser zu machen, als sie ihn vorher machen. Und da sehr gezielt sind auch. Ja, Sie müssen das Angebot finden. Das ist die Herausforderung.
Und dafür braucht es ja eine bestimmte Lernkultur, um das eben zu schaffen, dass jeder so seinen individuellen Lernweg ja auch findet. Und das ist jetzt eben das Thema 2025 bei Kärcher. Ihr habt im Jahr die Lernkultur sozusagen gewidmet. Jetzt haben wir ja eben so über den Ist-Zustand gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie zu Beginn eigentlich die Lernkultur damals war? Und hat das einen dieser drei Typen vielleicht dann auch nochmal so ein Stück weit stärker gegeben als heute?
Mhm. Also 2024 waren wir auch schon gut aufgestellt. Wir haben ein gutes LMS, das funktioniert. Das hatten nur noch nicht alle verwendet. Wir haben einen Katalog mit guten Angeboten, die passend zu den verschiedenen Kategorien sind. Das ist auch alles sauber aufgeräumt und katalogisiert sozusagen. Wir haben gute Authoring-Systeme, mit denen wir die E-Learnings schreiben. Und wir haben da auch ein gutes Rollenmodell. Also nicht nur im Headquarter, sondern auch darüber hinaus in die Ländereien. Was uns aber zur Lernkultur oder zu der Erkenntnis gebracht hat, dass wir uns um die Lernkultur kümmern sollten, ist eben nicht nur ein aufgeräumtes Lernsystem zu haben und ein gutes Portfolio, sondern die Leute müssen eben auch das tatsächlich dürfen und wollen, was gelernt wird. Und da haben wir gesehen, erstens, die Veränderungsgeschwindigkeit übersteigt die Lerngeschwindigkeit im Moment. Das ist, glaube ich, eine alte Erkenntnis, aber uns hat sie auf jeden Fall getroffen. Und zweitens haben wir uns verschiedene Datensätze angeguckt und einfach gesehen, dass nicht alle von alleine einfach lernen, sondern dass es da etwas, dass es da mehr dazu braucht, als es einfach nur bereitzustellen und es leicht zu machen, es zu finden.
Und wie seid ihr dann da rangegangen? Habt ihr erstmal so einen Ist-Zustand erfasst und dann ein Zielbild entwickelt? Was waren so die ersten Schritte? Wo habt ihr da begonnen?
Also lustigerweise haben wir erstmal ganz weit in die Zukunft geguckt und uns Megatrends angeguckt und einfach geschaut, wo geht's hin, was sind die Themen der Zukunft, die wir lernen sollten und auch wie wir lernen, wie lernen Menschen in der Zukunft. Und dann sind wir tatsächlich zurückgegangen und haben geschaut, wo stehen wir, wo steht Kärcher, welche Kultur ist im Haus gerade so vorhanden, sowas wie, wenn mir jemand ein Pflichttraining vorbeischickt, dann mache ich das, aber dass ich das selber so nicht auf den Weg begebe, das ist noch nicht da und das haben wir einfach gesehen in verschiedenen Datensätzen. Ich kann es mal ganz kurz so zusammenfassen, ein Drittel hat einfach mit Freude das Neue genommen, wenn es das Neue gab und sich auch drum gekümmert und ein Drittel hat gelernt, wenn man es so geschubst hat, sag ich mal. Und ein Drittel hat sich dann nicht so groß gerührt. Und die Erkenntnis war so deutlich, dass wir gesagt haben, wir müssen die alle erreichen und wir wollen sie erreichen.
Also am schönsten für mich wäre, wenn aus diesem Ich darf lernen so ein ganz selbstverständliches Ich lerne wird.
Und wie seid ihr das dann angegangen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt alle erreichen?
Also wir haben eine große Roadmap beschrieben, indem wir einfach gesagt haben, was sind die verschiedenen Dimensionen der Kultur? Also wie viel davon braucht es sozusagen als Vorbild von den Führungskräften, vom Top-Management, um da hinzuschauen und zu sehen, die lernen auch und das ist gut so und das bekommt Anerkennung, bis hin auch zu so einem Stück Wettbewerb, der sichtbar wird auf oberster Ebene, kann ich vielleicht nachher noch was sagen. Wir haben das Thema vom Kollegen lernen, also voneinander lernen, um die Menschen auch in die Verantwortung zu bringen. Wenn ich was weiß, dann teile ich das auch und da freue ich mich drauf, dass ich das teilen darf und auch dafür bekomme ich Anerkennung. Und auch dieses adaptive Lernen oder das Lernen, das gut zu einem selber passt und das einen auch Spaß macht, also das einfach so eine Lust auch auslöst. Also das hat uns dann zu ganz konkreten Sachen, wie dass wir einfach eine VR-Brille hatten, dass wir Lernplattformen eingeführt haben und verschiedene weitere konkrete Dinge. Und eine Learning Experience Week zum Beispiel.
Das führt uns eigentlich direkt zum Thema, eben was du eben auch schon gesagt hast, Daten und so ein bisschen eine Erfolgskontrolle zu machen. Nimm uns doch mal mit in die Welt, anhand welcher Kennzahlen habt ihr das denn dann festgemacht, dass sich etwas verändert hat?
Also zunächst erheben wir natürlich die Klassiker, die, glaube ich, alle erheben, so Lernzeiten, Kosten, Zufriedenheit, also die ganz normalen Happy Sheets. Aber wir erheben natürlich über die verschiedenen Maßnahmen auch, ob Menschen sich auf den Weg machen, sich als Speaker bereitzustellen, als
als Mentor ein Mentorprogramm aufzustellen, als jemand, der bereit ist, mit in die Content-Entwicklung einzusteigen. Und dazu haben wir auch in die Fachbereiche hinein die Rollen bekannter gemacht und die Verantwortung geteilt. Und ich glaube, das waren wichtige Schritte zu verstehen. Wir sind nicht einfach irgendwie so der Personalentwicklungsklumpen, der dann irgendwas bereitstellt, sondern das ist ein Miteinander, also die Lerner und wir.
Und kannst du da uns noch ein bisschen konkretere Einblicke geben? Zahlen sind ja immer sensible Geschichten, aber wenn das möglich ist, dann hol uns doch mal ab von, wie hat sich vielleicht die Lernzeit verändert, wie viele Lernstunden gibt es da pro Mitarbeitenden, wie viel Budget fließt rein und wie viele von diesen Mentorinnen, die du gerade aufgezählt hast, gibt es denn inzwischen?
Also erstmal, wir sind bei 3 Lerntagen pro Mitarbeiter. Ich glaube, das kann ich teilen. Da ist immer die Frage, was man alles als Lernen versteht. Wenn man streng genommen alles, wo wir lernen, erheben würden, wären wir viel weiter. Aber da übersteigt, glaube ich, auch das Bildungscontrolling sinnhafte Züge des Messens. Deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen viel, viel mehr lernen, als wir erheben. Aber das, was formales Lernen angeht, stehen wir bei 3 Lerntagen. Dafür haben wir ausreichend Budget. Und dafür haben wir auch ausreichend Rückenwind. Jetzt war da noch eine zweite Frage drin, die ich vergessen habe.
Genau, du hattest angesprochen, dass ihr ein Mentorinnenprogramm habt, beziehungsweise eben Mitarbeitende, die dann selbst Lerninhalte weitertragen oder auch konzipieren. Kannst du das in Zahlen fassen, von wie vielen wir da sprechen?
Also Mentoren sind es etwa 20 im Moment, aber die erweitern gerade auch den Kreis, weil wir ein ziemlich cooles Programm haben, das uns die Möglichkeit gibt, nach gezielten, was kann die Person, also zu was brauche ich einen Mentor und eben nicht nur in Anführungsstrichen klassisch die Führungskraft oder die erfahrene Führungskraft lehrt dem weniger Erfahrenen, das ist auch eine gute Sache und auch Reverse Mentoring, auch die erfahrene Führungskraft lernt von der neuen Führungskraft, aber eben auch sowas wie erfahrene Trainer lernen von jungen Trainern und andersrum und auch viele andere im Prozessmanagement und ganz viele andere weitere Rollen, wo man das machen kann. Es sind im Moment 20 und wir rollen das weiter aus und ich bin da gute Dinge. Aber wo ich es insbesondere gemerkt habe, war, als wir den Aufruf gemacht haben zur Learning Experience Week, wo wir ganz gezielt kleine Einheiten hatten, wo Kollegen von Kollegen lernen. Und da waren wir am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil wir gedacht haben, jetzt fragen wir mal rein und vielleicht melden sich 6 oder 10 oder so. Und als wir dann wirklich innerhalb kürzester Zeit bei 42 Speakern waren, wusste ich, oh wow, da hat was gefruchtet. Ja, wir sind da an einem Punkt, wo Menschen sich trauen, das, was sie können und wo sie gut drin sind, das auch anderen bereitzustellen und sich auch darauf einzulassen, das mit uns gemeinsam so zu machen, dass es gut gelernt werden kann, also dass es nicht nur ein Vortrag ist. Und das ist ein Riesenunterschied. Und die Menschen, die quasi das begreifen, wie man denn was vermittelt, damit es hängen bleibt, die nehmen das mit und die machen es beim nächsten Mal wieder so. Und da geht mir echt das Herz auf.
Das sind sehr spannende Einsichten. Jetzt ist quasi, steht über diesen ganzen Kennzahlen nochmal etwas Besonderes, was du uns auch im Vorgespräch schon verraten hast, nämlich, dass du, was etwas außergewöhnlich ist, direkt an den Finanzvorstand berichtest und dann denken wir gleich daran, wow, sie sitzt direkt an der Quelle. Du hast auch gesagt, es gibt ausreichend Lernbudget. Aber was sind denn da die Kennzahlen, die überzeugen? Weil es ist ja schon so, das hören wir immer wieder, natürlich muss sich auch Personalentwicklung rechtfertigen. Budgets müssen eben angemessen sein zu dem Output. Also wie wird das sozusagen vermessen, dass sich all das, was ihr da auch aufgebaut habt, lohnt?
Mein Finanzvorstand ist selber ein ganz überzeugter Lerner, der an Trainings eben auch glaubt und das als Investition sieht. Also das zahlt ein in Employability, in die Marktfähigkeit. Wir sind uns schon dessen auch bewusst, dass das Thema Weiterbildung einfach mehr hat als nur das Skilling sozusagen, um nachher besser zu sein für das. Aber es ist auch nicht so, dass ich da an der Quelle sitze und meinem Chef sagen kann, hier, jetzt brauche ich irgendwie noch einen Haufen Geld. Schaut da genau rein und ist da auch wirklich bestrebt zu sagen, wir machen das Richtige mit möglichst geringen Mitteln natürlich. Und wir erwarten auch von den Lernern, dass sie sich anstrengen und das, was sie lernen, und dass sie effizient lernen und was anwenden und es wieder Sinn gibt. Also am besten sehen wir das gerade bei KI. Ich habe schon gehört, in dem Podcast ist es überstrapaziert, aber
da hat jemand unseren letzten Podcast gehört.
Da ist mir keine so guter Einstieg eingefallen.
Nee, aber also daran finde ich wirklich, also vielleicht kommen wir nachher auch noch zum Thema, das muss Nutzen bringen. Also wenn wir denn das Neue lernen und dann wirklich was davon haben, weil wir die Dinge nachher besser, schneller und viel klüger machen, dann hat es sich gelohnt. Und da muss ich auch nicht im Moment irgendwie harte Zahlen bringen. Das ist so offensichtlich und so deutlich alleine in dem Nutzerverhalten.
Jetzt sagst du gerade das neue Lernen und eben dieses Konzept New Learning ist ja auch eines, das die Professorin Anja Schmitz auch zusammen mit dem Jan Völsing waren auch schon beide bei uns im Podcast geprägt haben. Und in unserer aktuellen Ausgabe beschreiben sie eben beschreibt Anja die Lern-Empowerment-Skala als Grundlage für eigentlich ja das New Learning, wie man eben die Mitarbeitenden ja empowern kann, dass sie eben selbstbestimmt lernen und das Ganze für sich so ganz aktiv betreiben. Und sie hat da eben drei Dimensionen, die sie in der Skala abfragt, die ich jetzt mal kurz noch vorlesen würde. Und dann könntest du so ein bisschen einordnen, ob eben diese Aussagen, die man da für jeden Mitarbeitenden, jeder für sich selbst einschätzen kann, ob das vielleicht auch Ziele von euch sind und ob das so vielleicht eine Art neue Kennziffer auch für euch sein könnte. Aber um erstmal alle mitzunehmen, sie teilt es eben auf in diese Dimension Sinn mit der Aussage, was ich arbeitsbezogen gelernt habe, war für mich bedeutsam. Dann gibt es die Dimension Selbstbestimmung. Ich konnte selbst entscheiden, wie ich meine Lernaktivitäten bei der Arbeit gestalte. Und die Dimension Kompetenz. Ich fühlte mich selbstsicher in Bezug auf meine Fähigkeiten, meine arbeitsbezogenen Lernaktivitäten auszuführen. Würdest du sagen, diese drei Dimensionen sind durchaus so sinnvolle Ziele, die ihr auch ein Stück weit selbst auch mit verfolgt habt bei eurem Lernkulturprojekt?
Absolut. Also ich finde, sie treffen das eigentlich total im Kern, was wir unterhalb der Lernkulturdimension versucht haben, herauszuschälen. Also das erste ist tatsächlich erstmal Sinn und die Bedeutsamkeit, dass das Gelernte dein Problem löst, ja, oder mich weiterbringt, mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung stärkt, das ist die absolute Ausgangsvoraussetzung. Wir haben bei Kercher noch dazu das Glück, dass einer unserer Kernwerte Neugier ist. Das zahlt natürlich auch super darauf ein, dass viele Menschen schon neugierig kommen, aber mit Sinn macht das einfach noch viel, das ist wie ein Booster eigentlich. Und das sehen wir nicht nur, wenn jetzt jemand eben KI lernt anzuwenden, sondern auch, wenn man in so ein Talentprogramm geht, weil das hat nicht nur den Sinn, dass ich da nachher irgendwas gelernt habe, sondern auch, ich bin da aufmerksam oder ich bin da sichtbar. Und auch die Führungskräfte, die dem Ganzen den Sinn mitgeben, indem sie diese Weiterbildung auch fordern, indem sie in den Mitarbeitergesprächen draufschauen, was braucht das noch? Also da ist ganz, ganz, ganz viel Sinn dabei. Die Selbstbestimmung ist uns auch mega wichtig. Da haben wir schon vor einigen Jahren sozusagen ein One-Click-Approval. Also da gibt es nur noch eine einzige Instanz, die das freigibt. Also nochmal, der Mitarbeiter bespricht mit der Führungskraft, was die nächsten Schritte sind und bucht dann im Katalog oder in dem Angebot selbst und nur die Führungskraft gibt frei und sonst läuft es keinen weiteren Weg. Und das führt natürlich dazu, dass man hoch selbstbestimmt ist, was man lernt, bis hin zu dem richtigen Format, das man wählen kann. Also wenn ich auf unsere Werksmitarbeitenden schaue, dann sehe ich da einfach, dass da ein Videoformat viel besser funktioniert als ein E-Learning. Ja, und dann muss ich trotzdem schauen, wie sorge ich dafür, dass das Video so viel Didaktik enthält, dass das Gelernte auch gelernt ist und nicht nur vorbeigerauscht ist sozusagen. Und zum Thema Kompetenz oder ja, also auch zu merken, dass das, was ich da gelernt habe, mir ein Erfolgserlebnis schafft, das sehen wir gerade extrem bei allen Sachen, aber bei den VR-Szenarien und auch bei einem bestimmten Gem in Gemini, das wir verwenden, wo Leute im VR eine freie Speech üben können in so einem geschützten Raum und total gestärkt rausgehen, weil sie sagen, oh wow, das hat doch echt ganz gut funktioniert und ich glaube, ich kann das. Und dann kriegt man von der KI noch so kleine Tipps, so voll gut gemacht. Die KI macht das ja immer sehr wertschätzend. Wir können das offensichtlich von der KI auch ganz gut nehmen, wenn da Kritik ist, und gibt da noch Tipps mit. Aber sie stärkt eben auch an der Stelle und das ist ein Beispiel dafür. Aber eben auch, wir haben so einen Feedback-Coach, wo man schwierige Gespräche üben kann. Und auch hier so das zu üben und dann nochmal an der Stelle zurückzuspringen und zu sagen, diese Episode mache ich nochmal, aber der Einstieg war schon mal voll gut. Ja, also das wirklich dann nachher so gezielt zu lernen. Also ich bin Fan von den drei Dimensionen.
Das ist super, weil wir hätten da jetzt natürlich nochmal nachgehakt, wie ihr jeweils eine der Dimensionen fördert, und du hast es jetzt eigentlich schon sehr konkret erklärt, also schon mal super. Ich hätte aber noch eine Nachfrage bei der Dimension Sinn. Da hast du ja auch gesagt, Führungskräfte spielen da eine große Rolle, das eben auch zurückzuspiegeln. Also wo würdest du da quasi den Anfang setzen? Dann geht es ja eben darum, dass ich merke, es ist bedeutsam für meine Arbeit. Ist es was dann nur über Führungskräfte läuft oder vor allem darüber, oder gibt es noch andere Komponenten?
Also Führungskräfte spielen eine große Rolle, weil sie davor und danach eingebunden sind ins Lernen im Optimalfall. Die Rolle ist wichtig. Die wichtigste Rolle spielt der Lerner ganz sicher selber, indem er eben erkennt, oh wow, ich kann was, und das wird auch belohnt. Und was bei Kärcher wirklich, ich erzähle mal kurz so einen Zufallsbefund. Wir haben eine Führungskräfteerhebung gemacht zum Thema Lernen und haben Führungskräfte gefragt, was sie lernen wollen, was ihnen wichtig ist und wovon es schon genug Angebot gibt, aber wo noch was fehlt so. Und wir hatten natürlich auch die demokratischen Angaben erfragt und haben gar nicht damit gerechnet, mit einem Zufallsergebnis, das uns aber begegnet ist. Wir haben festgestellt, dass Führungskräfte höherer Hierarchien sich mehr Zeit nehmen fürs Lernen als Führungskräfte niedriger Hierarchien, und haben zuerst gedacht, naja gut, vielleicht haben die mehr Zeit oder so. Und das war aber überhaupt nicht die Kausalität, die dahinter stand, sondern die Führungskräfte in der höheren Ebene sind die, die schon immer viel gelernt haben. Die sind wahrscheinlich da, wo sie sind, weil sie so viel gelernt haben, weil sie sich Zeit nehmen, das Neue zu inhalieren. Und das gibt natürlich auch dem ganzen Kärcher, der ganzen Kärcherkultur den richtigen Boden, da den Sinn zu sehen und zu sagen, das lohnt sich. Und wenn das Material der Führungskräfte schon so in Anführungszeichen gut ist dafür, dann haben die dann natürlich da viel Sinnhaftigkeit für sich selbst erkannt und geben das auch weiter.
Du hattest ja vorher auch gesagt, wenn wir die formelle Lernzeit anschauen, sind wir dabei 3 Tagen, was ja aber eben auch zeigt, es gibt viel informelles Lernen, und das steckt ja auch ein bisschen darin drin. Da steht ja arbeitsbezogenes Lernen, und dann spüre ich sozusagen die Bedeutsamkeit. Was würdest du sagen, setzt ihr eben viel auf solche arbeitsintegrierten Lernformen, damit die diese Dimension noch mehr bespielen, damit ich sofort merke, was ich gelernt habe, setze ich im Arbeitsalltag ein, oder eben ich habe eine konkrete Frage am Arbeitsplatz und kann mir dann auch eben selbstbestimmt mein Wissen holen, um dieses Problem zu lösen?
Ja, schon wieder sowohl als auch, sorry dafür. Aber das ist ja eben das Schöne. Also diese Ad-Hoc-Geschichten, die wir ja sowieso machen, keine Ahnung, mir geht ein Außenspiegel kaputt und ich will den reparieren, dann gucke ich irgendwie auf YouTube, wie das geht, und dann lerne ich das ja instant sozusagen und mache das irgendwie, oder die meisten Menschen machen das irgendwie. Und das gilt auch für den Arbeitskontext. Also wir besorgen uns schon in dem Moment, wo etwas auftritt, die Lösung dafür. Und ich glaube, das ist gegeben, schon allein, weil wir wirklich alle mit umfangreichem und neuestem Gemini ausgestattet sind, wo man einfach sagen kann, da kann man sofort nützen, und zwar vielfältig und wirklich großartig. Gleichzeitig, ich habe das früher despektierlich Lernen auf Vorrat genannt, aber die Dinge, die eben auch mal mehr Raum brauchen, wo ich im Classroom ein soziales Lernen brauche, wo ich die Resonanz brauche, wo ich miteinander in der Community lerne, das braucht es eben auch. Und das ist oft was über einen viel längeren Zeitraum, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, oder Dinge, die nicht von jetzt auf nachher einfach auch im Verhalten eine Veränderung erzeugen. Dem muss ich Raum geben, dem muss ich Zeit geben und dem muss ich wahrscheinlich auch mehr als ein Format geben. Und das muss ich schon einfügen in die Arbeit. Also das eine muss ich weiter vorausplanen, und da muss ich meinen Kalender freiräumen für dieses 2-tägige Persönlichkeitsentwicklungstraining, wie auch immer. Und das andere, das fügt sich natürlich nahtlos. Da habe ich jetzt das Problem, wie füge ich das hier, diesen Screenshot in dieses irgendwas ein. Dann kümmere ich mich jetzt drum. Also beides.
Jetzt hast du uns wahnsinnig viele Maßnahmen auf allen Dimensionen schon gesagt, wenn man jetzt nochmal versucht, für unsere Rubrik ganz konkret, das auch nochmal ein Stück weit vielleicht zu gewichten. Was würdest du denn sagen, welche Dimension darf denn überhaupt nicht fehlen? Darf einfach der Sinn gar nicht fehlen oder darf das nicht fehlen, dass die Mitarbeitenden eine Selbstbestimmung erleben? Oder ist es dann doch das Grundlegendere, die Kompetenz zum Lernen zu haben? Was würdest du sagen, ist da wie so eine Art Game Changer, wenn man da erstmal rein investiert, dann kommt auch so ein, kommt man diesem Zielbild von einem guten Lernempowerment in der Organisation am schnellsten näher? Also kann man da so eine Gewichtung vornehmen in den Dimensionen?
Ganz konkret.
Ich glaube, dass der Purpose oder der Sinn über allem steht und der alles andere auch befeuert. Und Sinn oder Nutzen auch, das ist das, wo ich direkt spüre, ob sich die Zeit, die ich da investiert habe, gelohnt hat. Und wenn ich das habe, das befeuert mich, das immer wieder zu tun und für das nächste Problem oder für das nächste auch wieder zu tun. Und das ist so eine systemische Sicht, wenn die Führungskraft mich eben da auch noch bestärkt, dass das für mich Sinn macht, das mir raufzuschaffen, dann habe ich da nochmal eine Motivation. Also ich brauche die Sichtbarkeit auch. Wir haben da an verschiedenen Stellen auch Sichtbarkeiten geschaffen und wir sehen, dass Menschen nach dieser Anerkennung auch streben und nach dem gesehen, gehört, verstanden werden, eine Bedeutung zu haben mit dem, was sie können und wer sie sind.
Zahlt es dann auch schon wieder so auf den Wissenstransfer ein? Einer lernt was und es wird sichtbar, indem es eben auch weitergibt. Also ist das so wie so ein Kollateraleffekt?
Genau, das ist der Effekt, der dabei entsteht. Ich lerne was und ich kann es zeigen. In unserem Fall werden wir regelmäßig in die Vorstandsrunden eingeladen, einfach zu sagen, was ist der neue Case, den jetzt jemand mit Gemini oder mit KI gelöst hat. Das auch vorzustellen, das ist ganz viel Momente oder Wettbewerb auch zu sagen, wir schauen uns Zahlen an, wo welche Bereiche wie viel lernen oder wie viel investieren, um besser zu werden, auch das. Und vielleicht auch das Dritte noch, um ganz konkret auch an der Stelle nochmal zu erwähnen. Wir haben sehr sichtbar an einer Stelle bei der Pforte 3 bei uns ein Learning Lab eingerichtet, also ein physischer Raum wirklich zum Ausprobieren. Also da stehen die VR-Brillen, da stehen die Lernboxen mit den Plattformen drauf. Da kann man wie in einem Labor einfach ausprobieren und ist geschützt und kann da lernen und der Geist des Lernens weht da und das ist eben auch sehr sichtbar und man sieht, dass da ein Invest passiert und das schätzen Mitarbeiter auch.
Und wie gelingt es aber eben da, die Leitplanken zu setzen als Personalentwicklung? Also es gab ja zum Beispiel, ist immer mein Lieblingsbeispiel, in der Corona-Zeit, als dann viele Präsenzseminare weggefallen sind, haben dann viele Unternehmen sich eine E-Learning-Plattform, welches Herstellers auch immer, eingekauft und für alle Mitarbeitenden geöffnet. Und dann kam ja schnell der Vorwurf, jetzt machen die da alle schöne Yoga-Kurse und finden das vielleicht auch sehr sinnvoll für sich, um vielleicht eben die Gesundheit zu stärken und so weiter, was ja auch richtig ist. Aber als Unternehmen möchte man ja, dass die Mitarbeitenden das lernen, wo das Unternehmen auch ein Stück weit vorankommt. Also wie setzt man da eben die Leitplanken, damit das sinnvolle Lernen auch im Sinne des Unternehmens ist?
Also genau das war der Grund, der uns ein bisschen abgehalten hat, sich einfach so eine Plattform raufzuschaffen, zu sagen, so jetzt kriegt jeder das und hat das komplett zur Verfügung. Das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, sind drei ganz konkret physische Lernboxen, so gepolsterte Lerntische, also die so eine Umrahmung haben, damit man eben geschützt ist. Und auf jeder von diesen Tischen oder auf jedem von diesen dort fest installierten Laptop läuft sozusagen ein Programm. Ja, und man entscheidet sich auch vorher, was man vorhat, da zu lernen und geht dahin und lernt genau das. Und das bewahrt, glaube ich, auch davor, irgendwie jetzt irgendeinen Hackelkurs zu machen oder so. Und ich sehe die Menschen auch nicht da drin, dass sie dann nachher irgendwie mal nebenher das mit auszuprobieren oder sowas. Die lernen, aus meiner Sicht lernen die Menschen und dafür, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, dafür ist der Druck viel zu hoch. Also der Arbeitsdruck zu sagen, wir müssen wirklich unser Unternehmen voranbringen und dazu braucht es ganz bestimmte Skills. Und ich habe null Sorge, dass irgendjemand irgendwas hier lernt, das nicht benötigt wird. Ich sehe es nicht und ich habe auch die Sorge nicht.
Das heißt so dieses, dass man jetzt den Mitarbeitenden wie so eine Art Purpose mitgeben muss, das ist gar nicht so sehr der Fall, weil sich das schon aus dem Arbeitsalltag im Prinzip ergibt.
Genau, also die Welt dreht sich so schnell, also die Veränderungs Geschwindigkeit ist so hoch, dass es so offenbar ist, dass wir Lernbedarf haben, dass der Weg oder der Griff dahin zur Lösung, nämlich das zu lernen, sehr nahe liegt und wir damit schon beileibe beschäftigt sind.
Und beschäftigt sein ist auch ein gutes Stichwort, denn das hört natürlich ja nie auf, so eine Lernkultur weiterzuentwickeln. Habt ihr denn konkrete Ziele, wo es hingehen soll oder was ihr jetzt noch unbedingt erreichen wollt?
Also wir werden die Lernkultur weiter stärken, auch das Voneinanderlernen, das unser System immer besser machen, sodass wir adaptives Lernen immer besser beherrschen. Das läuft einfach weiter. Klar, und die Erlaubnis zum Lernen auch wirklich weiterhin zu stärken und Vorbilder zu stärken. Gleichzeitig haben wir uns für 26 den Schwerpunkt gegeben, das Portfolio genauer anzuschauen, um eben genau sicherzustellen, dass das Angebot die Dinge enthält, von denen wir wollen, dass Menschen sie lernen und sie sich vornehmen und, wenn man so will, auch ein bisschen ausmisten und Platz schaffen für das Neue, das wir noch brauchen.
Und du hattest ja auch gesagt, die Welt dreht sich gerade so schnell. Eigentlich, was man heute lernt, könnte man, wenn man es zugespitzt sagt, eben schon morgen wieder was noch Neueres dazu lernen. Wie geht ihr da vor, dass ihr das sicherstellen könnt?
Ja, also das ist uns über den nahen Austausch mit den Fachbereichen gelingt uns das. Also so nah wie jede einzelne Person in ihrer, wir nennen das Program Manager Rolle, mit dem Fachbereich in Kontakt steht, die eigentlich immer ganz schnell die Trends natürlich spüren und sagen, da braucht es was Neues, da kommt irgendwas, das können wir aber noch nicht, dafür brauchen wir ein Lernen. Und je näher wir da jeweils dran sind, umso besser gelingt uns das. Und nicht einfach so ein, wir gucken mal, was könnte denn ein Trend sein, der gerade vielleicht irgendwie ein Jahr später uns erreicht, den dann irgendwie nachzubasteln, sondern wirklich vorne dran zu sein. Wir scouten da schon auch, wir schauen schon raus, aber ich glaube, der Schlüssel liegt darin, ganz nah im Fachbereich zu sein, die auch die Fachzeitschriften lesen und viel näher dran sind.
Jetzt habt ihr, um nochmal einen kurzen, wir sind eigentlich schon mitten im Ausblick, ich würde nochmal einen kurzen Rückblick machen, weil im Jahr 2024, hast du ja vorher auch schon gesagt, war Technologie euer Schwerpunktthema. Wie hat das denn auf die Lernkultur eingezahlt und inwiefern hat das die Voraussetzungen dafür dann geschaffen?
Ich betrachte das als so ein Dreieck aus Lernen, das gleichermaßen entwickelt werden muss. Wir brauchen die Technologie, wir nennen das Infrastruktur, da stecken aber auch Rollen und Prozesse mit drin, aber eben auch das System selbstverständlich als Voraussetzung, als ein Eckpfeiler, ohne den es einfach nicht funktioniert. Die Kultur als zweiten Pfeiler, den es braucht, damit Menschen wirklich lernen, also damit sie es tun, ja, damit sie die Erlaubnis haben und die Freude daran haben. Und es braucht eben drittens das Portfolio, ein sauberes Angebot bezogen darauf, was wir lernen wollen. Und alle drei Sachen zusammen, glaube ich, müssen wir immer gleichermaßen entwickeln. Und gleichzeitig natürlich braucht es Schwerpunkte und Fokus, damit wir nicht uns total drin verlieren. Deswegen 24 Fokus auf das System, 25 war Fokus auf die Kultur, die weiterhin läuft und 26 wird jetzt uns das Portfolio begleiten.
Da steckt ihr jetzt eher in den ersten Schritten. Kannst du uns schon so ein bisschen sagen, wo geht es denn jetzt so hin? Woran arbeitest du aktuell dabei?
Also bei der Lernkultur arbeiten wir weiter daran zu gucken, braucht es eine dezidierte Lernzeit? Also müssen wir nochmal sowas wie eine Erlaubnis schaffen? Wir nennen das gerne Deal Time, Drop Everything and Learn. Da sind wir gerade noch in den Überlegungen, ob das der richtige Weg ist. Bei der Portfolioarbeit ist es wirklich erstmal ganz platt gesprochen zu schauen, je Sachgebiet, was ist denn genau da drin, in welchem Format ist es drin, ist es aktuell, das mit den Fachbereichen anzuschauen und zu schauen, von was braucht es, warum etwas Neues. Das ist eine richtige Basisarbeit, wenn man so will.
Also sowohl inhaltlich als auch im Format?
Beides, ja.
Beides, ja.
Dann würde ich sagen, ich glaube, wir können noch viele Fragen stellen oder wir sehen uns dann einfach Ende des Jahres oder hören uns nochmal, wie das dann so gelaufen ist mit dem Schwerpunktthema.
Aber ja, ich glaube, sehr gerne. Ja.
Vor allen Dingen würde mich interessieren, was dann 2027
genau,
kommt, wenn
neue
ja die Trilogie
ja.
eigentlich geschlossen ist.
Ja, genau.
Ja. Nee, dann, das ist wie eine Spirale, dann fangen wir an der einen Ende wieder an.
Ja, genau. Und ich bin auch gespannt, welche Rolle da KI noch oder immer noch oder nur noch spielt. Man
ob,
weiß es ja
ob
nicht.
Mir dann wieder ein besserer Einstieg einfällt.
Genau.
Darum geht es ja eigentlich.
Okay, aber um jetzt nicht hier noch weiter zu sinnieren, wo wir dann in einem Jahr stehen könnten, haben wir jetzt noch eine Abschlussfrage für dich, die du gerne kurz und knapp nochmal beantworten darfst. Und zwar, wie sieht für dich Personalentwicklung aus, die voll und ganz auf das Lernempowerment einzahlt?
Also gute Personalentwicklung beantwortet am Ende ganz einfach die Frage, was muss ich wirklich können, um meinen Job erfolgreich, also jetzt erfolgreich, aber eben auch morgen erfolgreich ausführen zu können. Und wenn wir das schaffen und sich das mühelos in den Arbeitsalltag einfügt, wenn das getragen und gestützt und begleitet wird von den Führungskräften und auch in Vorbildfunktion ausgelebt wird, natürlich auch über Zahlen sichtbar gemacht wird, dann, glaube ich, kommt das Empowerment und die Freude, der Sinn, der Nutzen, der kommt einfach mit. Und ich glaube, letztens würde ich gerne auch nochmal dieses Privileg betonen, das wir haben. Also ich persönlich bin da unheimlich dankbar, in einem Unternehmen zu sein, das Lernen fördert und wichtig findet und dafür auch da rein investiert. Und wünsche mir diese Haltung auch, diese Dankbarkeitshaltung, die, glaube ich, auch ein großer Beförderer ist von Lernen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, oder? Und mit viel Dankbarkeit blicken wir auch auf den Podcast zurück. Also danke dir für deine Zeit und deine ganz konkreten Einblicke auch in das, was ihr da macht in Sachen Lernempowerment und Lernkultur.
Ja, vielen Dank dir.
Danke auch.
Tschüss.
Macht's gut.
Lernen für das, was man wirklich im Job braucht und dabei noch Unterstützung erhalten. Das sind, finde ich, schöne Faktoren, die Judith da zusammengefasst hat und die auch sehr, sehr praxisnah sind. Das kann, glaube ich, jeder von uns unterschreiben, dass dann Lernmotivation auf jeden Fall steigt.
Wenn man dann auch eine Führungskraft hat, die Vorbild ist im Lernen. Ne?
Wahnsinn.
Ja.
Da kann man sich nicht mehr halten.
Ich weiß, es ist dir sehr, sehr wichtig, das Thema. Nee, und gleichzeitig aber kam auch nochmal das Thema auf mit der Zukunft. Natürlich muss L&D den Rahmen so weit abstecken und irgendwie eine Richtung vorgeben, wo sich's hinentwickelt. Aber niemand weiß natürlich, was genau in Zukunft alles gebraucht wird. Und das schließt auch wieder so ein bisschen einen Kreis. Davon haben wir es ja öfter, dass sich in unserem Podcast immer mal wieder so rote Fäden durchziehen zu unserem ja schon älteren Thema, Titelthema in Neues Lernen im Magazin Futures Literacy. Da ging es ja auch darum, eben die Zukunftsfähigkeit der Mitarbeitenden zu prägen.
Und es schließt sich noch ein weiterer Kreis, denn wir haben diesen Podcast natürlich, oder was heißt natürlich, wir haben den jetzt nicht ganz ohne Hintergedanken aufgenommen. Das ist nämlich Teil unserer neuen Titelstrecke des Magazins, das diese Woche noch erscheint. Und da geht es nämlich um Lernempowerment.
Und die Professorin Anja Schmitz hat darin ihre Skala für Lernempowerment dargestellt, mit der man auch messen kann, wie es denn um das Lernempowerment im Unternehmen steht.
Und jetzt würde ich sagen, ist Zeit für unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Wenn wir nochmal diese Dimension Sinn rauspicken, Christina, was gibt dir beim Lernen Sinn?
Naja, im Endeffekt jetzt so ganz auf der Metaebene, wenn ich es natürlich, am besten ist immer, wenn ich es direkt einsetzen kann und merke, ich kann damit irgendetwas bewirken. Jetzt können wir dich fragen, ist das in meinem Fall so, nachdem ich letzte Woche bei der beim Leadership-Seminar war, hast du schon was bemerkt? Ja. Oder eigentlich könnte ich überlegen, habe ich schon irgendwas daraus angewandt? So ein bisschen vielleicht.
Ja,
und wenn es dir nicht allzu sehr aufgefallen ist, dann kam es ja auch sehr authentisch rüber.
So würde ich das jetzt einfach auch mal stehen lassen. Wir haben heute aber schon das Format Walk and Talk umgesetzt.
Oh ja.
Wir haben nämlich wahnsinnig schönes Wetter hier und ein bisschen in die frische Luft genossen. Für mich ist es, glaube ich, auch genau das, was auch ja Judith gesagt hat, dass man es irgendwie direkt verankern kann, beziehungsweise dass das Problem tatsächlich auch im Arbeitsalltag auftaucht und es dann direkt irgendwie eine Lernmöglichkeit gibt, um das zu lösen. Dann hat man so ein richtiges Erfolgsgefühl.
Wobei ich ja dazu auch sagen muss, mich treibt ja auch immer so dieses Erkenntnisinteresse. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, Redakteurin geworden zu sein. Ich lerne auch immer so wahnsinnig gerne dazu, weil es mich dann halt gerade interessiert und dann nochmal mehr in die Tiefe zu gehen und die Hintergründe zu verstehen. Das ist für mich durchaus auch sinnvoll.
Absolut.
Vor allen Dingen, wenn man dann im nächsten Podcast danach wieder fragen kann.
Ja, genau. Das ist das Schöne bei uns. Wir können sehr viel über Fragen lernen und müssen die Antworten nicht selbst geben, wie du immer so schön sagst.
Mhm, und holen uns die ExpertInnen direkt hier rein.
Genau. Und noch mehr ExpertInnenwissen findet ihr natürlich.
Oh, das war jetzt eine echt starke Überleitung.
Mein Gott. Ja, das war nicht geplant.
Nee, das war vollkommen spontan.
Das kam jetzt einfach aus dem Moment. Ja. Ja, findet ihr in unserem Magazin, unserer Online-Plattform neues-lernen.org, in der App und natürlich auf LinkedIn.
Dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Dieses Mal bleiben 2 Wochen bis zum nächsten Podcast
wieder. Genau, im normalen Rhythmus.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.